NDR Info. Podcast. Jetzt.
Familientreffen.
Herzlich willkommen zum Familientreffen. Heute mit Verena Gonsch und mit Jennifer Becker. Sie ist Autorin des Romans Zeiten der Langeweile und hat genau das durchgespielt, was wir alle wohl immer mal im Herzen bewegen, aber sicherlich nicht so radikal umsetzen, nämlich Digital Detox, also sich einfach mal aus der digitalen Welt verabschieden und nur noch analog leben. Jennifer, du bist selber Dozentin in Hildesheim und hast mit Sprache zu tun und auch mit Digitalisierung. Vielleicht erzählst du am Anfang mal ein bisschen, was du eigentlich beruflich machst.
Ja, erstmal vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein und dass wir sprechen können. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin sozusagen am Literaturinstitut Hildesheim. Ich bin da schon relativ lange. Ich habe da auch studiert und bin seit 2015 dort auch in Lehre und Forschung tätig. Das heißt, ich bin eben auch Wissenschaftlerin, setze mich vor allem auch mit Schreibprozessforschung auseinander, habe eine Doktorarbeit geschrieben zu Heldinnenreisen und mache gerade ganz viel zu kreativem Schreiben und KI. Das ist ja seit ChatGPT irgendwie das Thema gewesen, zumindest die letzten 8 Monate. Und ich bin aber natürlich auch Autorin. Das heißt, ich schreibe Prosa vor allem und habe jetzt eben einen Roman rausgebracht, der Zeiten der Langeweile heißt.
Ja, und da passiert eben genau das, was ich eben gesagt habe. Du spielst mal anhand einer Protagonistin, die heißt Mila. Ich habe beim nochmal Lesen festgestellt, dass ich irgendwann gar nicht mehr wusste, wie heißt sie eigentlich, weil man so in den Kopf dieser Person reinwächst. Mila ist dir eigentlich relativ ähnlich, oder? Sie ist auch Dozentin und befindet sich, glaube ich, mitten in der End-Corona-Phase, nicht? Als sie beschließt, jetzt nur noch analog zu leben.
Genau, das ist eine interessante Frage, weil ich schon so meine Identität auf jeden Fall so ein bisschen auch genommen habe, um diese Protagonistin überhaupt zu entwickeln. Das war dann eben auch so ein bisschen so die Frage nach so einem Spiel, was ist jetzt eigentlich real, was kann man über mich im Internet herausfinden als Autorin und was stimmt vielleicht, was stimmt überhaupt nicht. Und genau, Mila ist im gleichen Jahrgang geboren wie ich, 1988, und sie ist auch Doktorandin gewesen am Literaturinstitut in Hildesheim, hat sich dann aber dafür entschieden, auszusteigen. Also ihr Vertrag ist so oder so ausgelaufen und entscheidet sich dann eben dafür, diesen Karriereweg auch nicht mehr zu gehen, weil sie möchte weniger im Internet präsent sein, sie will auch keine Spuren mehr hinterlassen. Am Anfang ist es eher so dieses Bedürfnis, Fotos zu löschen, irgendwie nicht mehr so aktiv zu sein. Und das wirkt sich natürlich auch dann auf ihre Karriere aus. Also diese Entscheidung, ich will irgendwie einen Beruf haben, zumindest irgendwann, wo ich vielleicht online nicht mehr sichtbar bin und auch keine Spuren hinterlassen muss, wo ich kein Foto von mir hochladen muss. Und das ist in der realen Welt, in der wir uns befinden, hier in dem westlichen Raum zumindest, ja, gar nicht so einfach möglich. Also es gibt ja mittlerweile fast von allen Berufsgruppen auch Profile online, Unternehmen, die sich vorstellen. Das können ja auch ganz unterschiedliche sein. Also das ist, glaube ich, gar nicht so leicht. Das ist für Mila auch eine Herausforderung. Und sie beschließt erstmal, ja, Arbeitslosengeld zu beantragen.
Und das Interessante finde ich, das geht ja noch viel, viel weiter. Ihr wird plötzlich klar, dass sich eigentlich ihr gesamtes bisheriges Leben im Internet abbilden lässt, nicht? Also sie sieht nochmal die Fotos auf Facebook, sie sieht, wann sie da mit Ex-Partnern irgendwie sich abgelichtet hat, sie sieht erste Schreibversuche im Internet und dann entsteht plötzlich so fast so eine Art paranoide Angst, nämlich die Angst, da richtig gemobbt zu werden und einfach durch das Internet vernichtet zu werden. Und da, als diese Angst sich dann so festgesetzt hat, wird das ja richtig manisch, dieser Versuch, sich aus dem Internet zu löschen. Ne? Dann geht sie einen Schritt nach dem anderen und man merkt, wie schwierig das ist.
Ja, Mila wird dann schon relativ schnell eben auch sehr obsessiv. Ne? Und sie ist sich ja auch darüber bewusst, also diese Angst, gecancelt zu werden, das ist ja auch ein Diskurs, der vor allem von der Rechten gerade auch benutzt wird. Ne? Also was dürfen wir überhaupt noch sagen? Wann beginnt eine Zensur? Darüber ist sich Mila ja bewusst, dass das eben auch ein Diskurs ist, eine Angst ist, die eben an sich schon irgendwie vielleicht edgy ist, irgendwie so ein bisschen ja in sich geschlossen eben schon so ein vielleicht fragwürdiges Narrativ ist. Nichtsdestotrotz hat sie diese Angst. Und dennoch eben fürchtet dadurch, dass sie eben so viel, oder was heißt so viel, eigentlich hat sie ja gar nicht so viel online von sich preisgegeben, wahrscheinlich viel weniger als einige Leute, die das aktuell tun. Aber sie entwickelt dann eben auf einmal dieses Bewusstsein, dass sie das vor allem im jüngeren Jahren eben ein bisschen für sie zumindest zu transparent gemacht hat. Ne? Also da gibt es dann diese Blogs, die sie gelöscht hat, wo sie Texte geschrieben hat, irgendwie Videos, Fotostreams und so weiter, die sie dann alle erstmal, ja, gibt es diesen Gedanken, das zu archivieren, aber davon rückt sie ja dann doch relativ schnell ab, weil sie eben gar keine Spuren mehr hinterlassen will. Ne? Und du meintest ja eben schon, dass das driftet dann relativ schnell ab in so eine Obsession. Absolut. Also das verlagert sich ja dann auch eben auf Spuren ganz anderer Art, nämlich Spuren, die vielleicht so ein bisschen unsichtbarer sind, über die wir uns vielleicht gar nicht so im Alltag so viel Gedanken machen, nämlich auch, welche Spuren hinterlasse ich, wenn ich Streamingdienste nutze, wenn ich bestimmte Formate anklicke, wenn ich YouTube-Videos gucke. Das sind ja alles auch, ich würde es jetzt mal fast passive Spuren nennen, die wir im Internet hinterlassen und die zum einen unsere Identität formen, aber eben auch die ganze wirtschaftliche Form des Internets. Ne? Also wenn ich ein YouTube-Video anschaue, hat das natürlich mehr Klicks und ich trage dann dazu bei, dass bestimmte Inhalte eben gepusht werden oder auch nicht. Das sind natürlich alles so Mikroklicks, aber Mila ist da eben sehr sensibel und möchte nicht mehr teilhaben an dieser ganzen, an diesem ganzen digitalen Kapitalismus und möchte sich da eben weiter rausziehen. Aber grundsätzlich ist es eben auch erstmal so eine psychologische Entscheidung. Ne? Also diese Angst, die da ist,
die ist der Treiber,
aus der
ne?
heraus sie sich eben entscheidet.
Genau.
Genau, das ist die treibende Kraft eigentlich.
Und sie nutzt ja ihre hochkompetente Art, also eigentlich ihre wissenschaftliche Ausbildung, um dieses Projekt, ich werde jetzt wieder analog durchzusetzen und ist da ja wahnsinnig kleinteilig, legt sich mit Google an, weil sie möchte da aus den Suchfiltern entfernt werden. Sie schreibt den ganzen Blogs, versucht rauszukriegen, wem die eigentlich gehören. Das sind manchmal Dinge über Wochen, bis sie da eine Antwort kriegt. Und das fand ich total interessant, weil das Internet vergisst ja nicht. Mit dem Spruch sind wir alle aufgewachsen. Und dass das tatsächlich real ja so ist. Und dass ich aktiv werden muss und wirklich wie in einer Doktorarbeit meine Identität schützen muss. Und die Kehrseite davon, und das fand ich dann so interessant, also sie hat ja noch Freunde am Anfang und Freundinnen und ist ja in Kontakt mit anderen Menschen und am Anfang finden die das alles sehr interessant, ne? Oder auch gar nicht interessant, aber da gibt es ja noch Antworten und sobald sie dann aber tatsächlich auch die digitale Kommunikation verlässt, also ich fand so eine schlagende Szene war für mich, als sie mit ihrer Freundin Stella dann doch nochmal SMSen schickt, sie reduziert sich ja dann irgendwann auf SMSen, aber dann nur einmal die Woche da reinguckt, nicht? Und alles, ja, mit so einer Person ist heutzutage eigentlich kaum noch ein Kontakt möglich. Das kennt man vielleicht noch von 90-jährigen Großmüttern oder so, aber es lässt sich
selbst die sind ja mittlerweile auch gut aktiv.
Ja, genau. Also man kann sich mit ihr nicht mehr verabreden, weil sie guckt erst nach 7 Tagen rein. Eine Zwischenfrage, ne? Also sie tut halt so, als wäre sie 1980 und würde einmal sagen, wir treffen uns nächsten Montag um 19 Uhr. Ja, 1980 hat das funktioniert. Dann war man am nächsten Montag um 19 Uhr da oder man hat einen Brief geschrieben oder auf dem Festnetz angerufen. Heutzutage, wenn der Freundin nach einer halben Stunde einfällt, da habe ich aber gar keine Zeit, darauf hat sie dann wieder nicht geantwortet. Also ich habe den Eindruck gehabt, die Kommunikationswege funktionieren ja überhaupt nicht mehr, wenn eine einzelne Person sich entscheidet, nicht mehr digital zu sein.
Absolut. Bevor ich was dazu sage, fand ich den Punkt, den du aufgemacht hast mit diesem, man muss aktiv sein, wenn man eben sich dagegen entscheidet, sichtbar zu sein oder eben Daten sammeln zu lassen. Das finde ich nämlich ist ein ganz, ganz elementarer Punkt. Ne? Also dass es eben unser ganzes Konsumverhalten digital eigentlich fast darauf ausgelegt ist, dass wir eher so passive KonsumentInnen sind, was natürlich immer schon angelegt war, aber im digitalen Feld eben nochmal uns erleichtert wird, in Anführungszeichen. Ne? Also ich muss mich dann immer aktiv für den komplizierteren Weg entscheiden. Und das finde ich ist eben so ein ganz elementarer Punkt. Und ich nehme mich da ja überhaupt nicht raus, weil ich merke, was mir zum Beispiel total schwer fallen würde, wäre auch auf Streamingdienste oder sowas zu verzichten. Ne? Also dann eben zu sagen, okay, ich bin das jetzt mittlerweile so gewohnt, obwohl ich weiß, dass es auch umwelttechnisch oder ökologisch eben schädlich ist zu streamen, dass wir auch digitale Fußabdrücke hinterlassen, was Umwelt angeht. Darüber wird ja gerade erst irgendwie so gesprochen. Ja, aber das ist eben so eine klare Entscheidung und auch eben so eine Aktivität. Dann, ne? Das fand ich einen ganz wichtigen Punkt, den du aufgemacht hast. Und zu Freundschaft, absolut, Kommunikationsformen. Also gerade dann eben, wenn ich, und das bin ich zum Beispiel auch total, eher über meine Freundinnen per Chat vernetzt bin. Es gibt ja auch mittlerweile ganz viele Familiengruppen oder Gruppen verschiedenster Art, die sich eben auf Social Media oder gerade auf solchen Messenger-Kanälen austauschen. Wenn ich da nicht mehr teilnehme, schneide ich natürlich die Kommunikation ab und ich bin dann im Umkehrschluss auch gar nicht mehr sichtbar für die anderen. Das ist, glaube ich, auch so ein Element, dass ich dann eben auch finden werde. Ne? Also, dass wir dann dadurch, dass wir eben nicht mehr sichtbar sind in diesem System, wir eigentlich mehr oder weniger fast gar nicht mehr existieren, zumindest für die anderen. Also Facebook erinnert uns dann nicht mehr an Geburtstage, wir wissen nicht mehr über Stories, was geht eigentlich gerade im Alltag von den anderen Leuten ab. Wenn ich kein BeReal nutze, habe ich eben nicht diesen täglichen Kontakt, der irgendwie so eine Form von Verbindung schafft. Und dann ist natürlich die Frage, wie kommuniziere ich eigentlich? Ne? Das ist dann natürlich, braucht man Leute, die da mitmachen. Das soziale Umfeld verringert sich dann natürlich dahingehend, dass vielleicht auch lose Kontakte eben eher schneller zerbrechen, als das vorher der Fall war. Das heißt aber auch nicht im Umkehrschluss, dass dadurch dann Freundschaften zwangsläufig tiefer werden. Ne? Es hat ja eine ganz, ganz große Qualität, eben in so einer Echtzeit zu kommunizieren, zu schreiben, immer sich mitteilen zu können. Ne? Also das will ich auch nochmal stark machen. Das ist eben kein Roman, der jetzt dafür plädiert, alles wird besser, wenn wir uns nicht mehr digital unterhalten, sondern zeigt eben ganz stark diese Ambivalenzen auf, diese Paradoxien, die da eben auch entstehen.
Absolut. Ja, so habe ich das auch wahrgenommen. Also am Schluss sagt sie ja, drin leben kann ich nicht, draußen leben kann ich auch nicht. Also am Anfang denkt sie ja, ich kann mich davon verabschieden. Am Schluss sagt sie, das geht eigentlich gar nicht, aber das drinnen will ich auch nicht. Und sie hat für sich, so habe ich das wahrgenommen, den dritten Weg ja noch nicht so richtig gefunden. Und vor allen Dingen hat sie auch keine Menschen gefunden, die das so mit ihr mittragen. Und was ich dann ganz interessant fand, sie löscht ja die Spuren, das ist Punkt 1. Okay, das ist irgendwann passiert. Dann löscht sie die Kommunikation, also die Echtzeitkommunikation. Und dann fällt ihr auf, dass sie aber die ganze Zeit ja noch Filme sieht, ne? Und streamt und macht und tut. Mhm. Und geht dann den Weg, dass sie technisch zurückgeht, dass sie sich dann plötzlich wieder VHS-Kassetten holt, die es ja kaum noch gibt. Weil sie meint, das wäre ja nicht so schlimm. Aber dein Titel auch, Zeiten der Langeweile, sie merkt plötzlich, dass am Tag wahnsinnig viele Stunden nicht ausgefüllt sind. Und was mache ich denn dann, wenn ich sozusagen digital nichts mache? Was bleibt mir denn dann? Und da merkt man, sie hat überhaupt keine Werkzeuge, um auf was anderes zurückzugreifen, nicht? Also sie spielt kein Musikinstrument oder sie hat keine Hobbys. Sie hat keine Passion. Also sie fängt jetzt auch nicht an, einen wahnsinnslangen Roman zu schreiben oder zu töpfern oder irgendwas, was sie jetzt wirklich innerlich bewegt, das hat sie gar nicht, nicht? Sie kann, und das ist, macht, glaube ich, auch viel ihrer Langeweile oder Leere aus. Sie weiß gar nichts mit sich anzufangen. Und das ist ja ganz tragisch, ne?
Absolut. Das ist ja irgendwie eine Person und deswegen ist sie für mich auch so vielleicht so ein exemplarisches digitales Subjekt, dass sie hat ja eben. Sie könnte ja ganz andere Dinge tun, ne? Und sie ist sich ja auch darüber bewusst. Sie recherchiert dann ja auch in Foren noch am Anfang, wo eben gerade was so die Digital Minimalism Bewegung angeht, wird da ja dann auch angeregt, hey, dadurch, dass wir mehr spazieren gehen, dann kommen wir finden wieder zu unseren Kernen, das, was uns wirklich bewegt. Einige Leute lernen dann plötzlich Instrumente innerhalb weniger Wochen, werden
mit einer App
sozial viel aktiver, genau, in der echten Welt. Und das könnte machen, ne? Also sie könnte ja auch anfangen, sich so sozial zu engagieren, irgendwie was zu bewegen, stößt dann aber immer wieder an diese fundamentale Angst, dass das alles irgendwie trotzdem damit verbunden ist, online gesehen zu werden, weil es natürlich dann auch, ich hatte vorher noch so ein paar Szenen drin, die habe ich dann aber wieder rausgenommen, ne? Social-Media-Kampagnen gibt in, seien es jetzt Pflegeheim oder was auch immer, wo man trotzdem immer das Engagement eben abgebildet wird, ne? Wo trotzdem alles immer eben dokumentiert wird. Und sie hat ja dann irgendwann so diese wirklich fundamentale Panik davor, auch fotografiert zu werden, ne?
Ja.
Und in öffentlichen Räumen sich aufzuhalten. Und das hindert sie dann, ne? Das ist natürlich ein Extremfall, auch der als pathologische abdriftet, was ist, glaube ich, allen bewusst ist, die den Roman lesen. Aber gleichzeitig klingen da, glaube ich, trotzdem auch ja vielleicht auch Ängste oder auch Fragen an, die wir uns vielleicht dann auch als Personen stellen, die eben nicht so eine Charakterstruktur haben wie Mila.
Ja, also
was würden wir denn dann tun?
Was würden wir dann tun? Und wie füllen wir diese Stunden, wenn wir dann aufgehört haben zu meditieren? Und eine ganz schlagende Szene ist für mich auch, als sie bei der Agentur für Arbeit ist und diese doch sehr bemühte Mitarbeiterin, Sachbearbeiterin versucht, für sie einen Job zu finden und das ja tatsächlich daran scheitert, dass sie ihre Ausbildung ja gar nicht so nutzen will. Dass sie möchte einen sturzlangweiligen Bürojob, wo sie tatsächlich nicht mailen muss, kein Profilfoto von sich anlegen muss, nie fotografieren. Also man sieht sie ja irgendwann in so einem Kellergeschoss, minus 10. Etage, vor irgendwelchen verstaubten Archiven, Materialien sitzen mit einer dicken Brille auf der. Also so ein Bild entsteht ja, nicht? Also was bleibt denn dann noch übrig, vor allem für eine Frau mit der Ausbildung? Sie kann ja jetzt nicht plötzlich anfangen zu malern oder Dächer zu decken, das kann sie ja alles nicht. Und sie möchte auch keine weiteren Kompetenzen erwerben. Also die Sachbearbeiterin ist dann ja relativ fassungslos.
Ja, ja, also Mila ist da ja schon auch so ein bisschen wie ein Streik, dass sie dann eben diese Berufe, die sie alle machen könnte, ablehnt und sich eben weigert, Teil dieser Gesellschaft eigentlich zu sein dadurch. Ne? Und ja, auch zu diesem Schluss kommt, dass selbst diese Archivarbeit, die sie vielleicht machen wollen würde, immer trotzdem noch irgendwie im digitalen Raum stattfindet. Ich habe mir viele Kanäle angeschaut von Leuten, die dann wirklich auch aussteigen, sagen, hey, ich wandere jetzt aus, ich weiß nicht, nach Portugal, wo auch immer ich das als vielleicht deutsche Person mache. Wo es dann aber auch ganz oft darum geht, diesen Weg wieder auch digital
zu dokumentieren,
eben zu
zeigen, ne? Klar.
Zu dokumentieren. Das ist eben auch ein Narrativ, ein Selbstvermarktungsnarrativ, eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, eben diesen Ausstieg auch wieder darzustellen. Und Mila kommt eben immer wieder an diesen Punkt, dass sie das Gefühl hat, alles, was mir die Welt eigentlich oder unsere Gesellschaft in dieser Form gerade bietet, passt für mich so nicht. Dass das natürlich in einer extremen Form von ihr irgendwie durchdacht wird, das steht außer Frage. Mit Sicherheit könnte sie bestimmt auch irgendwie eine Stelle finden, aber irgendwann fängt sie ja dann auch an, sich komplett von technologischen Geräten eigentlich fernhalten zu wollen, weil sie dann eben in so ein Rabbit Hole hineingerät, wie viel Strahlung setzen wir uns hier eigentlich aus. Und dann beginnt sie ja immer weiter abzudriften mit diesem Bedürfnis, sich auch grundsätzlich aus dieser Welt, in der wir hier sind, mit den 5 WLAN, die uns in unseren Wohnungen angezeigt werden, eben zu entfernen. Und geht dann ja auf einmal nach Norwegen, was natürlich auch eine Sackgasse ist. Aber zumindest sind da ja so diese Versuche da, die dann aber auch immer gleich wieder scheitern. Sozusagen.
Ja, und das Tragische ist ja, dass ihre Angst der ersten 5 Seiten sie ja am Ende ja einholt. Wir wollen ja nicht zu viel versprechen, aber dass sie dann plötzlich ihre beste Freundin irgend so einen abgefahrenen Artikel über sie schreibt und sie plötzlich in aller Munde ist, nicht? Das ist ja eigentlich für sie der absolute Albtraum, ne? Das ist eigentlich ihre Urangst,
genau,
die dann passiert,
ja,
ne?
Das ist auf jeden Fall ihre größte Angst eigentlich, ne? Und das hat auch ganz viel irgendwie mit der Frage nach Kontrolle zu tun. Also Mila ist ja auch so ein Charakter, der sich komplett überfordert fühlt, dadurch, dass eben sie den Eindruck hat, sie verliert Kontrolle über das, was über sie gesagt wird, wie sie vielleicht dargestellt wird, und will eben aus diesem ganzen Spiel, nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen, aussteigen, da irgendwie nicht mehr mitmachen. Und das ist ja eben eine ihrer größten Ängste.
Also, ein spannender Roman, Zeiten der Langeweile, den ich auch nur empfehlen kann. Man kommt viel über sich, mit sich ins Gespräch und überlegt, was bedeutet das eigentlich für mich. Und tatsächlich hatte ich den Eindruck, dass das auch eine Frage der Generationen ist. Also Mila ist ja jetzt 34, ne? Das richtig in Erinnerung habe, genau. Und ist ja sozusagen digital groß geworden. Glaubst du, dass das für diese Generation, die ja im Digitalen aufgewachsen ist, nochmal ein größerer Schritt ist als für Ältere, die ja die analoge Welt vielleicht schon mal kennengelernt haben?
Absolut. Also ich glaube auch, dass es grundsätzlich gar nicht möglich ist, überhaupt diesen digitalen Ausstieg zu gehen, weil wir eben in einer Gesellschaft leben, im westlichen Raum, ich spreche immer hier von unserem Gesellschaftsraum, der eben so stark verwoben ist mit Digitalität, dass es eben eigentlich überhaupt nicht mehr möglich ist und irgendwie so eine romantische Vorstellung verbleibt, irgendwie ins Analoge zurückzugehen. Das fängt ja bei Kleinigkeiten an. Natürlich auf Google Maps kann ich verzichten oder so, aber steigert sich ja dann schrittweise immer mehr in so eine Abhängigkeit. Flughäfen würden komplett kollabieren, wenn auf einmal das Internet nicht funktioniert. Und wie gesagt, das fängt im persönlichen Raum an und da könnte man natürlich überlegen, okay, wann kann ich vielleicht mal aufs Handy verzichten? Also mittlerweile gibt es ja auch schon in den letzten Jahren verstärkt Diskussionen darum, Social-Media-Nutzung macht abhängig oder wie viel Handy brauchen wir eigentlich? Das ist ja schon etwas, was diskutiert wird. Und ich glaube, so im Kleinen für uns privat kann man natürlich auch darüber nachdenken, wo könnte ich das vielleicht ein bisschen reduzieren oder wann brauche ich das eigentlich und für welche Aspekte in meinem Leben ist es wirklich relevant? Aber wie gesagt, dieser ganz radikale Ausstieg, den ich da mit der Protagonistin Mila durchgespielt habe, den habe ich wirklich für unmöglich, aufgrund eben der Verwobenheit unserer Gesellschaft mit Digitalität, mit Internet. Und das wird sich jetzt auch noch mit Sicherheit steigern, dadurch, dass eben künstliche Intelligenzsysteme immer stärker integriert werden in unsere alltäglichen Praktiken. Und ich denke, das ist nichts, wovon wir jetzt als Einzelpersonen uns abgrenzen könnten. Um jetzt zu sagen, na gut, okay, ich mache jetzt einen neuen Start auf einer Insel irgendwo. Gut, das geht natürlich, aber das sind dann trotzdem eben so radikale Momente.
Ziemliche Folgekosten. Und wer kann das überhaupt, ne? Ja, genau.
Absolut. Und das ist ja auch so ein Privileg, ne, dass Mila da überhaupt dieses Auszeitjahr nimmt. Ne? Sie weiß, als weiße Cis-Person gibt es da auch nicht so eine Fallhöhe, wenn sie Arbeitslosengeld irgendwie beantragt und dann trotzdem vielleicht wegfährt, obwohl sie es gar nicht darf. Sie kennt ja die ganzen Tricks. Und wer kann sich das überhaupt leisten, so darüber nachzudenken auf diese Weise?
Ja, und erfordert denn, also dein Roman ist ja auch ein Aufruf, oder so habe ich das verstanden, dazu zu sagen, mal zu überlegen, was Digitalisierung eigentlich ist. Also ist Digitalisierung wirklich der Schrecken, ne, den ich jetzt vermeiden muss, oder ist es nicht vielmehr ein Werkzeug? Und diese Technikfeindlichkeit führt mich eigentlich nur dazu, Chaos in meinem Leben auszulösen. Genauso mit KI ist es nicht sinnvoller und wichtiger zu verstehen, was da eigentlich passiert und dann zu gucken, wie integriere ich das in die Gesellschaft und was bedeutet das für die Gesellschaft? Also wir sind ja als Deutsche immer sehr schnell, ne? Also ich kenne es aus Elterndebatten, da wird der Stecker aus der Steckdose gezogen, sobald das Kind eine Stunde da irgendwie online ist und so weiter. Also es wird immer sehr ängstlich und sehr abrupt versucht, die analoge Welt wieder zurückzuholen. Aber ich finde, der Zug ist ja eigentlich abgefahren. Es geht um eine ganz andere Fragestellung, nicht? Also wie wird unsere Gesellschaft sein? Was bedeutet das für uns? Welche Berufe gibt es überhaupt in 20 Jahren noch, wenn wir jetzt KI sehen? Und du untersuchst ja zum Beispiel auch KI und Schreiben, ne? Also kann eine KI genauso gut schreiben? Könnte die auch diesen Roman schreiben können, Zeiten der Langeweile, ne?
Genau, und es geht ja, wie du schon unterstrichen hast, eben genau um dieses, sich über Strukturen auch bewusst zu werden. Ne? Also ich höre gerade auch in meinen Veranstaltungen zum Buch, begegnet mir auch ganz oft die Meinung, ja, aber ich bin ja gar nicht so wichtig, ist doch egal, welche Daten über mich irgendwie online zu finden sind. Ich halte das schon für relevant und es ist auch relevant und wichtig. Ich glaube, da muss man einfach nur eine Haltung zu entwickeln, trotzdem irgendwie wissen, was passiert eigentlich mit meinen Daten, wie kann ich mich vielleicht selbst schützen, an welchen Stellen ist es mir vielleicht egal, aber trotzdem eben ein Bewusstsein zu schaffen. Und das gilt genauso für KI. Diese Systeme sind da. Wir können nicht einfach die Augen davor verschließen, sondern uns eben, glaube ich, kritisch annähern und uns informieren und dann eben immer auch rückfragen, was hat das eigentlich für eine Bedeutung für mich und welche Haltung nehme ich dazu ein?
Vielen Dank. Und ich kann euch allen wirklich nur das Buch empfehlen, Zeiten der Langeweile, Das ist erschienen bei Hansa von Jennifer Becker. Und danach freuen wir uns, wenn ihr uns eure Geschichten erzählt. Also habt ihr schon mal versucht, aus dem Internet auszusteigen? Oder sagt ihr, nee, auf gar keinen Fall? Das schätze ich sehr, da in Kontakt zu bleiben mit allen. Eure Geschichten, eure Erfahrungen gerne wie immer an familientreffen@ndr.de. Und für heute sage ich Tschüss. Ich bin Verena und ganz herzlichen Dank nochmal an Jennifer, dass du da warst.
Vielen Dank auch für das Gespräch und auf die Geschichten bin ich auch sehr gespannt.
Familientreffen. Ein Podcast von NDR Info. Diesen und alle anderen Podcasts des NDR findest du in der ARD Audiothek. Jederzeit das Beste hören.